Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Was ist da denn los?
Ja.
Es kribbelt ja wieder.
Es ist ja nicht mehr alles egal. Es ist Hoffnung, Perspektive, Möglichkeiten.
Mhm.
Und vor allen Dingen Arminia Bielefeld gegen MSV Duisburg. Abstiegskampf, dritte Liga. Wir wissen es alle seit Wochen, aber es ist immer noch irgendwie surreal. Hi Tim.
Hi, grüß dich. Schöne Grüße aus dem Urlaub. Schön, trotzdem hier zu sein in den gewohnten vier Wänden.
Ja, dass du überhaupt gekommen bist, ist schön. Tim, du hast dich letzte Woche in deinen wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Und dann war ich so, ja, aber komm doch mal bitte trotzdem, weil du fährst nach Bielefeld. Und
genau,
ist ja auch irgendwie cool. Und ich glaube, das holt viele Leute ab, drüber zu reden. So, was geht in deinem Kopf vor, kurz vor dieser Fahrt? Also Bielefelder Alm war ich auch schon mal.
Mhm.
Das war eine Begegnung in der zweiten Liga, als ich zuletzt da war, glaube ich. War
17, 18 oder 18, 19.
Wann war es denn im Winter?
Boah, das ist eine gute Frage.
Es gab Glühwein, glaube ich.
Also 17, 18 erinnere ich mich, da war ich da, das waren 4-0 für uns auf der Alm, das war super krass.
Nee, da war ich nicht, was war denn das andere Spiel?
18, 19 haben wir 1-0 da gewonnen.
Ja, dann war ich bei dem 1-0 da.
Und 18, 19 haben wir auch im DFB-Pokal gegen die gespielt und da haben wir auch gewonnen.
Uff. Ja, gab auf jeden Fall einige Begegnungen schon. Das ist ein absolutes Knallerduell. Hat es in den höheren Spielklassen schon viele, viele Male gegeben.
Ja, absolut.
Und jetzt dieser Abstiegskracher. Will man Abstiegskampf mit Kracher betiteln? Weiß ich gar nicht.
Natürlich ist es ein Kracher. Also du kannst einen Kracher ja so oder so auslegen. Natürlich ist es, also ein Kracher muss ja nicht in den ersten fünf auf den ersten fünf Tabellenplätzen stattfinden.
Mhm.
Für mich ist das, also für die ganze Stadt oder sagen wir für die Fangemeinde des MSV, was ja über die Stadtgrenzen hinausgeht, ist das ein absolutes wegweisendes Spiel. Ich find's krass, weil Spiele vor Essen, das Derby jetzt nach dem Bielefeld-Spiel,
ja.
Spiele vor dem Essen-Spiel sind geraten häufig mal so ein bisschen in den Hintergrund.
Aber nicht dieses.
Es wird schon so ein bisschen auf Essen geguckt, weil egal wie es ausgeht, da muss man halt gewinnen oder da will man halt unbedingt gewinnen.
Ja.
Da sind Punkte dann meistens eher zweitrangig, da geht's ja dann fast um die Ehre. Aber jetzt zählt's ja, wir haben so häufig die Endzeit ausgerufen hier und
klar.
Wir haben so häufig, was haben wir gesagt, Halle darf nicht verloren werden, dann haben wir Halle verloren. Danach haben wir uns ja aber dennoch wieder in so eine Situation gebracht, wo es jetzt nicht hoffnungslos ist. Und deswegen, wir haben uns jetzt in eine Situation gebracht, wo alles ein Endspiel ist. Und deswegen ist das Essensspiel zwar natürlich auch noch mit einem Geschmäckle, aber mir ist diese Rivalität momentan nicht so wichtig, weil es wirklich erstmal nur um das Überleben geht.
Ja.
Also natürlich würde ein Sieg gegen Essen doppelt geil schmecken, noch besser als ein Bielefeld-Sieg. Aber im Moment ist es halt wirklich so, mit welchem Gefühl gehe ich in dieses Essen-Spiel dann rein? Und da ist Bielefeld halt da so viel, also natürlich punktetechnisch, aber auch vom Gefühl her, weil jetzt nochmal die Stadt wirklich so eine Wagenburg-Mentalität ja wirklich an den Tag legt. So, alle sind wieder dabei.
Über 3000 Leute fahren nach Bielefeld.
Wie
das musst du dem
Leute,
auf der Zunge zergehen lassen.
Wie viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagt, ja, ich fahre auch nach Bielefeld, wo ich dachte, du bist doch eigentlich kein Auswärtsfahrer. Und ich bin jetzt eigentlich auch kein krasser Auswärtsfahrer mehr. Schon gar nicht, seit ich im Job bin.
Ja.
Da freut man sich mal über ein freies Wochenende und auswärts. Ist dann, wenn nicht jemand fährt, sich dann in einen Zug zu setzen, gerade der Rückweg, das ist häufig hart und das kostet Kapazitäten.
Ja.
Deswegen habe ich höchsten Respekt vor Vielfahrern. Ich würde es mir
es
wünschen.
Es gibt auch alles Fahrer.
Es gibt und alles, Duisburg alles einfach, und Vielfahrer ne? Und das ist auch ganz ehrlich, das Salz in der Suppe von den Fans, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das macht mich auch immer wieder stolz, wenn dann irgendwie, was weiß ich, 500 Leute, 1000 Leute dann auch in München am Start sind. Ne?
Oder nach
Dresden fahren. Ne? Also das ist super, super geil. Bielefeld nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Weil da war ich auch 17, 18, beim 0-4 war ich da und ich war auch beim 0-1, beziehungsweise 1-0 für uns, war ich auch da. Das ist gute, gute Erfahrung an die Bielefelder Alm tatsächlich und an die letzten Spiele gegen Bielefeld, muss man sagen, habe ich eigentlich auch nur gute Erfahrungen und das spiegeln die Statistiken ja auch wieder.
Und Bielefelder Alm, muss man dazu sagen, ist ja schon ein Stadion, das kann man sich mit auf die Bucketlist schreiben, ne? Ist ein, ja, ein legendäres deutsches Fußballstadion, ne?
Hat so was Englisches, so ein bisschen zusammengewürfelt, ja, dann mit diesem großen einen Tower, sag ich mal. Das hat Kaiserslautern ja auch so ein bisschen, so eine Front. Das ist alles, ich finde die allem ziemlich cool.
Ich bin auch ein Fan von diesen Stadien. Also für mich muss es nicht immer der Signal Iduna Park sein oder Allianz Arena. Ich finde Böllenfalltor, Bremer Brücke. Ich finde, das sind auch urige, sympathische Stadien und da finde ich, fällt die Bielefelder Alm noch rein.
Vor allem, du hast jetzt ja gerade das Böllenfalltor genannt, aber auch die Schüko Arena, beziehungsweise die Bielefelder Alm, die sind ja Wandlungen, in den letzten Jahren sind da ja gewisse Änderungen passiert, um das Stadion zu modernisieren. Ja. Ich finde, das Böllenfalltor hat sich ja sehr verändert, aber der Charme dessen hat sich irgendwie gehalten. Also auch wenn es komplett anders ist, finde ich, hat man es sehr fannah gemacht.
Ja.
Und die Schüko Arena, die Alm, die ist ja immer nach und nach immer ausgebessert worden. Die ist ja schon mehrmals geflickt. Aber ich finde sie sehr, sehr cool. Liegt an so einem Wohngebiet. Da läufst du dann erst durch, dann kommst du direkt zur Alm. Ein ziemlich cooles Stadion. Aber wie gesagt, es ist halt, um nochmal drauf zurückzukommen, wir haben jetzt dieses Spiel gegen Bielefeld. Wir haben jetzt dieses Spiel gegen Essen. Mhm. Und danach kommt Waldhof Mannheim. Das heißt, jetzt geht's halt wirklich nur darum, es ist irgendwie Derby-Zeit dazwischen, aber das spüre ich weniger und seht's mir nach, Leute. Wie gesagt, ihr wisst so, natürlich gegen Essen, da sind's besonders süße 3 Punkte, wenn's so ist, aber jetzt gegen Bielefeld muss der Vibe mitgenommen werden. Ja. Wenn wir mit 3500 Mann oder wie viel auch immer in Bielefeld da die Hütte rocken und an die guten Statistiken da anschließen.
Und erinnert euch dran, was Tommy Pledel gesagt hat. Na, wir haben ja mit ihm auch wieder über dieses Thema geredet, Support und auch negative Stimmung. Und er hatte gesagt, ich werde ihn jetzt nicht wortwörtlich zitieren können, aber er hat ja sowas gesagt wie, es ist als Spieler auf dem Platz ein riesiger Unterschied, ob da 10.000 oder in dem Fall Tausende stehen, die dich bei jedem gewonnenen Zweikampf, bei jedem geglückten Pass anfeuern und nach vorne treiben, als wenn da Leute, die bei jedem Fehlpass pfeifen, stehen.
Ja. Ja?
Also dieser Einfluss, den, er sagt ja letztendlich, der Einfluss auf das, was in den letzten Wochen auf dem Platz passiert ist, der wird ja angefeuert, befeuert durch das, was von den Rängen kommt. Und ich kann mir gut vorstellen, weil man kann sich natürlich die Frage stellen, oh, ist es nicht eine heftige Drucksituation? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Jungs das als Verstärker nutzen können inzwischen und ja auch getan haben.
Ja, absolut. Es ist eine Dynamik, die sich zum Positiven gewendet hat im Prinzip. Das geht ja in beide Richtungen. Das haben wir ja auch in dieser Saison sehr stark miterlebt. Die Leute, die letztes Jahr unter Ziege, hatten wir ja eine relativ ruhige Saison. Am Schluss waren wir noch so ein bisschen am Knabbern. Da hat er nichts damit zu tun, was die beiden Saisons davor.
Und jetzt. Ne?
Und jetzt. Ja. Jetzt ist ja fast nochmal das Häubchen, also die Kirsche auf dem Sahnehäubchen irgendwie von diesem großen Haufen. Ne? Also und das hätten wir ja nicht für möglich gehalten. Deswegen, die Leute waren dann endgültig müde. Und das ist die Abwärtsspirale, die Abwärtsdynamik, die das Ganze hat. Ne? Die Spieler sind scheiße und verunsichert und von den Rängen kommt, ja, ihr seid ja eh scheiße und was mache ich eigentlich hier?
Genau.
Und das haben wir sehr gut umgedreht bekommen und einen großen Anteil, und ich sag's auch nochmal, hat Boris Schommers an der ganzen Geschichte. Ne? Das spiegeln Spieler wieder, klar, Spieler waren wahrscheinlich lieber Liebfreund mit einem Ziege, das haben wir immer wieder rausgehört, aber der hat auch tatsächlich wahrscheinlich die Zügel nicht so stramm in der Hand gehabt wie in Schommers.
Ja.
Du merkst wirklich, dass unter Schommers viel mehr Zug da ist, und Schommers hat's aus dieser wirklich schwierigen Situation, und er hat ja auch von uns und von allen Gegenwind bekommen. Wir haben das so häufig angesprochen. Ich muss das nochmal sagen, wie viel Zug und wie viel Glauben ich auch daran habe, dass das mit unter Schommers jetzt so viel besser gelaufen ist. Und er ist auch zu einem Kader gekommen, der fehl zusammengestellt wurde, der Verantwortliche dafür ist schon weg. Und dann kommst du in eine Situation, verlierst das erste Spiel gegen Uerdingen. Wir haben es echt geschafft, natürlich auch mit Verstärkung im Winter, aber wir haben es natürlich auch geschafft, wirklich diese Mentalität auch wieder zu fühlen, dadurch, dass auf dem Platz sichtlich was passiert ist, auch bei einzelnen Akteuren, wie zum Beispiel in Esswein. Ne? Also das sind alles so diese Sachen, die jetzt vielleicht noch gerade noch zum rechten Zeitpunkt kommen, nicht wahr?
Ich glaube bei Boris Schommers, ich stimme dir zu. Ich glaube bei Boris Schommers ist das Ding halt, der wird jetzt nicht der Jürgen Klopp vom MSV Duisburg. Ja, wir hatten ja über Interviewsituationen gesprochen aus der Vergangenheit, wo er bei Lautern nicht so gut dastand, wo er sich nicht so gut verkauft hat.
Mhm.
Ich glaube, das ist nicht seine Kernkompetenz. Vielleicht hatte er deshalb auch am Anfang Probleme, bei uns zu landen. Ja, wir sind ja auch keine Fußballfachmänner, ja, im eigentlichen Sinne. Wir als Fans nehmen ja auch erstmal wahr, wie verkauft sich ein neuer Trainer.
Das willst du ja auch. Du willst ja sofort irgendwie eine Identifikation und Sympathie aufbauen.
Auch wenn ich jetzt unser Wissen, das wir vielleicht haben, so ein bisschen klein mache, aber ich finde das nur fair, weil genau so war doch unsere Wahrnehmung.
Ne? Vor allem nach Engin Vural, wie gefärbt war es?
So, ne, genau, du hattest da einen, so, der ist dieser Duisburger Jung, das hätte eine romantische Geschichte werden können und diese Geschichte haben wir hier übrigens auch reproduziert, so ehrlich müssen wir auch zu uns selbst sein, ne? Und dann kommt da einer, der offensichtlich ein richtig toller Fußballfachmann ist, sein Handwerk unglaublich gut versteht, ja. Der könnte uns wahrscheinlich Sachen an der Taktiktafel zeigen und wir wären so, hä? Ja, oder beim Training. Aber er hat es halt nicht geschafft, das zu verkaufen, dass er so ein krasser Fußballfachmann ist. Dann hat er sich mit seiner Frist, die er braucht, ja auch ein bisschen vertan. Er hat gesagt, ich brauche so, glaube ich, 4 bis 6 Wochen. Ja, und am Ende hat es ja doch ein bisschen länger gedauert, bis der Hebel bei der Mannschaft umgelegt werden konnte. Das hat er sogar noch bis nach die Winterpause gedacht, wenn man mal überlegt. Ja, es gab dann schon die Erfolge vor der Winterpause, zum Schluss dann gegen Freiburg 2. Aber dann, wir erinnern uns, gab es die klassische gegen 1860 München. Also die Kontinuität. Und das war ja das Wichtigste, was am meisten gefehlt hat, auch in unter Schommers dann natürlich, da die hat ein bisschen auf sich warten lassen, ne? Und letztendlich hat er es geschafft, über ja im Prinzip das Wichtigste ja an seinem Job, und zwar über sportliche Kompetenz, die Mannschaft ja auch umzubauen, nicht personell, ne, sondern systematisch auch und einige Positionen einfach neu zu besetzen, teilweise notgedrungen, muss man ja auch sagen, ne, aber das, was er umbesetzt hat, hat funktioniert.
Und wie, muss man sagen.
Und wie, wir reden gleich über einzelne Spieler gerne noch, ja, er hat einen schwierigen Start gehabt, eben weil er nicht dieser Charismatic Leader ist, glaube ich, aber, und du sagst es gerade, das hört man, egal mit wem man redet, egal mit welchem Spieler du dich unterhältst, der scheint einfach tolle Methoden zu haben, der scheint hochgradig seriös und halt auch ein bisschen strenger zu arbeiten, ohne Lieblinge zu haben oder so. Man hat jetzt nicht das Gefühl, das ist der eine Spieler, über den hält Boris Schommers schützend seine Hand. Ne? Man hat immer das Gefühl, zumindest, ich meine, du kannst gerne sagen, wenn du es anders siehst, ich habe immer das Gefühl, der steht da auf dem Platz und hat ja auch ein Händchen dafür, offensichtlich, weiß ganz genau, wann muss ich Kolja Pusch bringen, dass er da noch einen geilen Freistoß uns reinlegt, so nach dem Motto, ne?
Ja, genau.
Also,
ja,
wie gesagt.
Das ist auch noch das Händchen, das Könnchen Glück, das noch dazu kommt, auf jeden Fall, ja.
Ne? Und am Ende des Tages, als wir uns dann im Podcast mal eine Dreiviertelstunde mit ihm hinsetzen konnten, ich fände, wenn dann mal der Mensch so wirklich durchblickt, dann bringt das auch, also diesen Charismatic-Anteil, mehr aufs Parkett als bei einer Pressekonferenz, die halt 10 Minuten geht, oder bei einem Interview nach Abpfiff, die 2 Minuten dauert. Also schwieriger Start, aber er hat sich offensichtlich nicht beirren lassen. Jetzt muss er nur noch eins schaffen, den Klassenerhalt. Mal eben.
Mal eben so. Ne? Aber ich finde, mit den Werkzeugen, die er an die Hand bekommen hat, plus dem ganzen Schicksal, das da ja mit reinspielte, wie zum Beispiel einer Verletzung von einem Kasper, ne? Von einem
Sebastian May.
Oder einem Sebastian May. Danach war so alles klar. Ne? So,
was willst du jetzt noch tun?
Was soll noch kommen? Und trotzdem ist es aus der Not geboren. Wir haben inzwischen eine sehr, sehr funktionierende, gute Dreierkette hinten, finde ich. Auch mit Sänger, der ja sehr gescholten war am Anfang, der sich ja, wo wir...
Ein paar Böcke geschossen hat auch einfach. Ne?
Aber die größeren Böcke hat dann letzten Endes doch bitter geschossen und scheinbar, mal schauen, wie es jetzt ist.
Muss ich schauen jetzt.
Müssen wir schauen. Also wir schauen mal, wie sich die Dreierkette jetzt dann aufstellt, wenn es eine Dreierkette wird. Davon gehe ich jetzt aber mal einfach mal aus. Ich glaube einfach, dass das sehr gut funktioniert.
Das ist, sag du zuerst, aber da kann man ein schönes neues Thema zu aufmachen. Es gab ja diesen Geheimtest jetzt.
Ja, okay,
schieß los. Gegen den Wuppertaler SV. Ich kann dir gar nicht viel sagen. Ich kann nur sagen,
das ist
1-0 ausgegangen. Das 1-0 ist in der 99. Minute gefallen. Mhm. Es wurde 4x30
das
Minuten
muss man dazu
gespielt.
Sagen. Ja, genau.
Und ja, da wurde halt viel durchrotiert. Bakker ist wieder auf den Platz gekommen.
Ja.
Ich glaube, das ist Bakker in der 97. gekommen, das 1-0 in der 99. Minute. Ich glaube, so war es. Auf jeden Fall ist es 1-0 ausgegangen. Ist ja Wumpe letztendlich.
Wer hat das Tor gemacht?
Das Tor hat Niklas Stierlin geschossen.
Stierlin. Ach, ist auch wieder zurück.
So, ne, also, und das ist das, was kommuniziert worden ist vom MSV Duisburg selbst, aber keine Fans, keine Presse, keine Fotos, keine Videos.
Mhm.
Und die Kollegen in der NRZ haben sich die Frage auch gestellt, warum machst du denn, wenn du ein funktionierendes System hast, wenn du im Prinzip eine gesetzte Elf hast, so ein Top-Secret-Mystery-Test? Was hat Boris schon was vor? Und das ist natürlich eine tolle Frage, über die wir hier mal spekulieren dürfen, ne?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man eigentlich oder hoffentlich nur an gewissen Feinheiten arbeitet. Mhm. Ich kann mir eigentlich auch gegen Bielefeld jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt auf einmal, also ich bin halt, vielleicht bin ich da auch inzwischen zu weit weg, aber ich fand ja auch, dass diese Taktik Castaneda Michel bringt, die sich super ergänzen, plus Plädel davor, plus abkippender Esswein oder ein Ginczek, der als Wandspieler fungiert, plus Engin als Schiene mit Kölle außen, ne, die dann auch sehr agil sind, gut die Schiene bedienen, gut Offensive, aber auch gerade Engin ja überraschend gute defensive Aspekte bringt.
Ja,
ne?
Toller Schienenspieler.
Ne, also muss ich sagen, übrigens, ich muss gerade mal Stelin, muss ich gerade mal sagen, der war ja schon das letzte Mal auf der Reservebank. Also der war ja schon das letzte Mal schon wieder mit im Kader, deswegen meine Verwunderung war gerade ein bisschen Quatsch. Aber,
nicht schlimm.
Ne, es ist ja in meinen Augen gerade so eingespielt und es läuft so geschmiert, dass ich sage, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es gegen eine Bielefelder Mannschaft komplett anders läuft, weil Bielefeld macht ein relativ hohes Pressing, hat eine recht hohe Pressinglinie. Mhm. Da ist es schon gut, auch wieder Sicherheit zu haben, glaube ich. Das Ding ist nämlich, dass Bielefeld häufig, wenn sie dann im Gegenpressing agieren, dann häufig auch unglücklich aussehen. Ähnlich wie wir häufig die Situation haben, ja viele Duisburger noch im Kopf, wo wir gegen Unterhaching den Ball so blöd verloren haben. Thema Restverteidigung. Ne? Mhm. Sowas passiert Bielefeld auch sehr gerne. Bielefeld hat eigentlich einen recht hoch an einen Kader mit sehr vielen guten Leuten, die in meinen Augen auch, wenn es da um einen Aufstieg ging, beziehungsweise in die Richtung ginge, würde es mich halt auch nicht wundern. Biancardi, Sam Schreck. Dann siehst du diese Leute gegen Waldhof Mannheim letzte Woche spielen.
Du, Tim.
Was denn, Nils?
Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme.
Jo, ich hab ja auch schon Rücken von dem ollen Stuhl, Mensch.
Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl.
Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl?
Das ist doch klar.
Ja?
Ja.
Und wo?
Na, bei Bürosysteme Lilienthal.
Bei Bürosysteme Lilienthal?
Ja, bei Bürosysteme Lilienthal.
Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ich habe mich so aufgeregt, weil ich das Spiel gesehen habe, weil Waldhof hat 1-0 gewonnen und Bielefeld, die haben zweimal Aluminium, mehrmals kläglich vor dem Tor versagt. Ich habe mich ja letzte Woche da schon drüber ausgelassen, so ein bisschen.
Ja.
Unglaublich, ist, da habe ich echt an Spielschiebung gedacht. Also da ist so eine...
Meinst du, hat jemand die Latte verschoben und den Pfosten, ja, heimlich?
Also Kniaz Fußball, der in Ferl irgendwann sehr, sehr gut funktioniert hat, die haben sie ja aus Ferl geholt, den Trainer, der funktioniert insofern halt einfach nicht, als dass da viel zu viele Fehler immer wieder passieren und das immer wieder sehr unglücklich ist. Aber man darf halt auch nicht vergessen, da spielt immer noch ein Fabian Klos im Sturm, der auch immer noch 8 Tore gemacht hat. Merve Biancardi, auch ein guter Spieler, genau wie Kaito Misuta. Da sind einige Leute, die Fußball spielen können und auch für die dritte Liga wirklich sehr, sehr, sehr gute Fußballer.
Aber es gibt Parallelen. Ne? Ich meine, wie oft sagen wir denn über den MSV
Duisburg? Das
sagen
wir das Gleiche.
Ne?
Übrigens, es gibt natürlich auch wieder im Hinspiel, hat er uns schon eiskalt erwischt. Ex-Zebra Mael Korbos ist jetzt ein Bielefelder. Also
neulich noch vor dem Pferdspiel drüber geredet, der ist ja gewechselt.
Genau, da bitte aufpassen. Ne? Also das sind einige Leute. Bielefeld hat super viele Parallelen mit uns, nur dass sie halt noch viel mehr durchgereicht wurden.
Der Absturz ist halt
viel größer und viel krasser.
Krass. Ich habe mir ein schlechtes Wortspiel ausgedacht. Mhm. Ich habe kein Durchmarsch, sondern Durchfall.
Ja, das
was
ist echt
Bielefeld
durch, ja, das ist im Prinzip
hat,
ist es,
ne?
Durchfall.
Ja. Also wirklich einmal nach unten durchgerutscht. Es ist also, und ich glaube, ich habe die Szenen vom Zweitliga-Abstieg noch ziemlich präsent, wo Fabi Klos ja dann auch hingegangen ist und versucht hat zu vermitteln und wo er wirklich am Ende war. Und ich kann nicht anders. Ich weiß, für viele geht der also natürlich will ich, dass wir gewinnen, ne? Aber ich denke mir bei sowas, ne, bei solchen Emotionen, ne, hast du dir nach dem Abstieg aus der zweiten Liga gedacht, ja gut, dann spielen die jetzt eine solide Drittligasaison und steigen sofort wieder auf und dann ist gut. Es ist ja undenkbar eigentlich, ne, aus rationaler Sicht, dass sowas passiert. Also was muss alles bei Bielefeld schiefgelaufen sein? Gut, wir erinnern uns an Abdelkarim, der ja schon geschildert hat, dass da schon länger Alarm ist und dass da einige Fans schon die Alarmsirenen anhaben. Aber sowas, das ist schon krass. Da können wir natürlich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, ach, ein Unentschieden, weil ich den Bielefeldern nicht gönne abzusteigen. Aber Schon wieder ein Verein, den es so eiskalt erwischt hat. Ich finde es heftig.
So krass. Also so krass durchgereicht. So wie sie damals nach oben gegangen sind, sich dann auch mal gehalten haben.
Ja.
So krass ging es jetzt auch wieder runter. Es tut mir sehr leid für die Bielefelder. Sie sind mir nicht unsympathisch. Aber im Moment, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, da habe ich keine Sympathien. Unter allen anderen Umständen würde ich sagen, ich möchte auf keinen Fall, dass Bielefeld absteigt. Und ich gönne ihnen auch den Sieg, den sie jetzt letztes Wochenende eingefahren haben, im Elfmeterschießen ganz dramatisch gegen den großen Derby-Gegner Preußen Münster im Westfalen-Pokal. Jetzt geht's für sie gegen Verl im Finale. Haben sich da durchsetzen können. Aber wie gesagt, um noch einmal ganz kurz, wir hatten es gerade schon einmal angerissen, auf für mich der Key to win oder die Überlegung, die ich habe, ist einfach wirklich zu sagen, wir müssen aufpassen, die sind sehr pressingstark. Ich glaube, dass wir mit unserer breiten Aufstellung, dass wir auch immer wieder quasi eine Lösung finden mit der breiten Fächerung über unsere Schienenspieler, über Leute, die Räume gut besetzen. Da muss man ja auch ganz kurz mal sagen, wie Castaneda und Michel bringt aus der Not geboren ein unfassbar gut sich ergänzendes Duo. Ein Castaneda, der überhaupt null offensiv ist, aber mit die besten Defensivwerte der Liga, kopfballstärkster Drittligaspieler, glaube ich, habe ich gelesen. Also es ist unglaublich, was der mitbringt, und Jonas Michel bringt dann eine Offensive.
Das ist das Schöne, die ergänzen sich gut, ne? Also Castaneda sorgt nicht für Vortrieb im Spielaufbau, so wirklich, ne? Der ist eher einer, der in der eigenen Hälfte sich wohlfühlt.
Null nach vorne, ne?
Und keine wirklichen Impulse nach vorne setzt. Michel Brink ist im Gegensatz dazu aber die Sechs, die dann sagt, so, jetzt gucken wir mal, wie wir das Spiel von hier weiter öffnen können. Und das ist schon ziemlich cool, dass du so ein Duo, auch gerade bestehend aus zwei so jungen Kerlen, gefunden hast. Einmal kurz an dieser Stelle vielleicht Werbung für unsere Kollegen von den Pottbolzern. Da waren sie nämlich zu Gast und haben sich Zeit genommen, mit den beiden Jungs mal zu reden. Also wer Interesse hat an einem längeren Interview mit Castaneda und Michel Brink, gerne mal bei den Pottbolzern vorbeischauen.
Weil einfach auch die so ein bisschen auch gerade so das Herz sind, die das auch gerade beim MSV sehr pulsiert. Ne? Ja. Man muss sagen, Michel Brink steht dadurch, dass Castaneda wirklich den Abräumer macht, ne, wirklich die Drecksarbeit macht in Luftzweikämpfen, ne? In der eigenen Hälfte. Das ist die Statistik. Ist der Beste der dritten Liga. Und generell auch in allen Defensivstatistiken für Mittelfeldspieler ist der vorne mit dabei, ein 19-Jähriger.
Da denkst du als Angreifer vielleicht, ja, der kleine Bub.
Oh, der ist, ne, das haben wir aber auch damals schon gedacht, bei seinen ersten Spielen. Dachte ich mir, boah, wie der kompromisslos in Zweikämpfe gegangen
das
bin, trotz seiner
Statur. Stell dir mal vor, der baut noch ein bisschen auf, ey.
Ja, ich hoffe,
der bleibt uns halten.
Und das ist halt wirklich das, wo ich auch unsere Chance gegen Bielefeld sehe. Wir haben hinten den Abräumer, Michel Brink, der ein bisschen weiter vorne ist, ist dann nicht so vom Pressing betroffen. Wir haben hinten dann trotzdem die Sicherheit, die uns gegeben wird, über die Schienen, die sich freilaufen können, über drei Leute hinten im Aufbau.
Ja.
Ne? Das kann sehr hoch angelaufen werden, aber wir hatten ja bis jetzt auch unter Schommers immer wieder gute Möglichkeiten, uns hinten raus zu befreien. Ich fand diese kopflosen Bälle und diese kopflosen zweiten Bälle, die wir dann im Gegenpressing verloren haben, das ist ja auch ein bisschen seltener geworden. Und da müssen wir wir müssen ganz klar darauf ansetzen, dass wir, dass ein Michel Brink es schafft, das Pressing der Bielefelder zu überwinden, das im Zusammenspiel mit Castaneda, dass auch unsere Außen es schaffen, sich immer wieder dann zu positionieren. Und ich glaube, dann haben wir gute Chancen, auch Bielefeld ein Bein zu stellen.
Phrase. Einmal ins Schweinchen bitte. Und ganz kurz nochmal zu Castaneda und Michel Brink, falls euch das interessiert. Auf nrz.de gibt's auch Heatmaps, also die im Prinzip zeigen, wo halten sich die beiden so in Spielen auf. Und die zeigen euch das nochmal schwarz auf weiß. Ne, es sind ein paar Farben mehr. Ne, was haben wir da? Grün, Blau, Rot?
Grün und Blau. Grün meistens wegen des Platzes. Gelb, Rot, das kommt immer drauf an. Aber wir verlinken euch den Artikel der WAZ bzw. der NRZ. Verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes.
Da
das ist wirklich
sehr,
sehr, sehr interessant.
Ja.
Ne?
Also falls ihr ein bisschen nerden wollt, guckt euch das
oder
mal an.
Oder einfach auch Hoffnung schöpfen so ein bisschen. Weil, wie gesagt, es ist das große Kribbeln und ich spüre das. Und alles, womit das jetzt gerade so ein bisschen gefüttert wird, das nimmt man ja auch ganz gerne momentan. Und ich finde halt auch wirklich, dass der Optimismus von Pledel in meinem Ohr immer noch nachhallt, gerade nach dem letzten Spiel. Und dementsprechend, ich bin wirklich guter Dinge gegen Bielefeld. Und ey, Das wird ein Fest, glaube ich, auf jeden Fall. Ich will gar nicht jetzt hier schon abbinden, weil wir haben ja noch ein, zwei Sachen auf jeden Fall auf dem Schirm.
Ja, aber ich meine, ich finde das schön, wenn du schon mal, wenn du, also
ich bin heiß.
Du wirst ja, das muss man auch nochmal sagen an dieser Stelle, ich finde das sehr gut, ich bin auch optimistisch, allerdings ist das Kribbeln bei mir natürlich nicht ganz so groß, weil ich mich nicht auf den Weg mache. Ja, ich würde wieder schön bei mir im Kleingarten Löcher in die Wand schrauben und natürlich dabei MSV hören und gucken, je nachdem, wie es gerade geht. Ja, wobei, nee, werde ich nicht, mal ganz ehrlich. Ich werde keine Löcher am Sonntag in die Wand schrauben, weil dieses Spiel immer zu wichtig ist.
Das ist einfach ein bisschen zu wichtig.
Da wird keine Bohrmaschine laufen. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass das Kribbeln immer noch mal ein bisschen was anderes ist, wenn man wirklich fährt. Und wenn man weiß, ich setze mich in Zug oder ins Auto, wie auch immer, und mache mich auf den Weg. Und ich finde, es sagt auch ein bisschen was aus, wenn selbst ein Tim Giske so eine Art von Optimismus versprüht.
Ja, schon länger. Wie gesagt, das liegt vor allem daran, dass ich sehe, dass sich was bewegt. Ich glaube, das tun viele. Ja. Im Herbst hatte ich das Gefühl, auch bei den Zuschauerzahlen, okay, wir haben jetzt auch einen Teil der Basis verloren, ne, teilweise.
Ist so.
Ne? Zu Erst- und Zweitliga-Zeiten ist das Stadion häufig voller. Oder wenn jetzt irgendwie ein bisschen nach Sensation oder nach, da kommt ein großer Gegner oder es riecht nach Party, dann sind auf einmal ja super viele Leute da. Ne? Und sonst ist nur noch der Kern da, ne, im Prinzip. Aber der Kern ist halt kleiner geworden, das ist das Problem. Und ich finde, der Kern, der Dunstkreis von Fans wurde wieder reaktiviert. Die Fans, die immer dazu gehalten haben und auch jetzt gelitten haben und auch denen, die das Ganze bis...
Denen ist das Herz so ein bisschen geflickt. Ne? Läuft zwar noch aus aufgrund der aktuellen Situation, aber...
Aber die quasi auch schon zuletzt eigentlich schon weg waren, die sind jetzt wieder da und bringen auch wieder mit dieser Motivation auch wieder Leute mit.
Ja.
Viele Leute, auch unsere Kollegin Michelle fährt ja sogar nach Bielefeld. Sie ist ja selber eigentlich, in ihrer Brust schlagen ja zwei Herzen, nämlich Schalke.
Dürfen wir das sagen?
Schalke und Duisburg.
Oh.
Ey, aber...
Aber nein, es ist so. Und ne? man muss auch wirklich sagen, jetzt...
Und sie fährt wieder nach Bielefeld.
Hardliner unter euch können sagen vielleicht, wie kann denn eine Schalkerin auch Duisburgerin sein, aber es ist ja wirklich, also es schlagen wirklich zwei Herzen in ihrer Brust. Die liebt den MSV Duisburg wirklich auch.
Also sie kommt regelmäßig zu spielen und ganz ehrlich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber...
Du hast Urlaub, ich sehe die morgen hier, ne?
Ja, ja.
Die hört die Folgen sich an.
Ich weiß. Schöne Grüße,
Michael. Grüße, ich lass mich hier nicht mehr, ich ein paar länger Urlaub um zwei Wochen. Tschüss.
Ich habe auch nächste Woche noch Urlaub.
Nein, es ist wieder Leben drin, ne? Und wie gesagt, was ich gerade noch sagen wollte, das Herz von denen, die immer da waren und immer da sein werden, da zählen wir uns ja zu, das blutet ja schon noch ein bisschen, weil viel mehr angekündigt war, weil viel weniger geklappt hat von dem, viel, viel weniger. Also es hat ja im Prinzip nichts von dem geklappt, was man sich vorgenommen hat. Also man blutet ja in der stillen Minute immer noch so ein bisschen, aber naja, das Gewebe hat sich so ein bisschen, das offene Gewebe hat sich zumindest so ein bisschen geschlossen. Das ist jetzt halt einfach dann am Wochenende sichtbar. Das wird sichtbar sein. Mit Tausenden, die vor dem Spiel gegen Rot-Weiß Essen, du hast es gerade so schön gesagt, nochmal auch nach Bielefeld fahren und auch da sagen, sind wir am Start. Und nochmal ganz kurz ein Schwank zu den Auswärtskarten Essen.
Ja, klar. Na? Müssen wir ja auch erwähnen.
Ey! Wahnsinn, also, Leute. Wenn ihr dabei wart, ihr Campingstuhl-Zelt-Hardcore-Typis, Hut ab, ey, oder Mütze ab in dem Fall, ich trage eine Mütze. Meinen allergrößten Respekt, das zeigt ja auch, wie viel an der Basis noch lebt. Weil das ist Basis. Jungs und Mädels, die sich da, ich glaube, die ersten waren um 9 Uhr abends schon da oder so am Vortag des Gartenverkaufs.
Mit Campingstühlen
und Equipment und was weiß ich, Thermoskanne und alles. Ne? Wer das macht, der gehört zur Basis. Und solche Aktionen zeigen auch, dass die Basis noch da ist und dass die Leute noch für den Spielverein leben und lieben. Und wir müssen auf jeden Fall zum Abschluss auch noch eine tolle Aktion, die ja auch von MSV-Fans, von den MSV-Amateuren angeschoben worden sind, noch erwähnen. Und zwar, ihr seht das, wenn ihr das Portal öffnet, sofort. Es gibt einen Spendenaufruf für den kleinen Milan. Der wird 5 Jahre alt und ist leider mit einem unterentwickelten Kleinhirn auf die Welt gekommen. Und das Ding ist, dass das dafür gesorgt hat, dass er körperlich sich langsamer entwickelt hat. Also er kann noch nicht laufen, er kann auch nicht sprechen, macht so kleine Tippelfortschritte und es gibt halt Therapieansätze. Davon zahlt die Krankenkasse aber nichts alles. Und deshalb gibt's jetzt halt einen Spendenaufruf, den findet ihr unter anderem im MSV-Portal. Die Eltern selbst denen war das unangenehm.
Aha.
Nach Geld zu fragen. Mhm. Und dann hat die Tante die Zügel in die Hand genommen und gesagt, so, weißt du, wisst ihr was, ich mache einen Spendenaufruf. Na? Da geht's halt um Therapieansätze, die vielleicht die Krankenkasse nicht bezahlt.
Unter anderem Delfintherapie.
Mhm. Das soll ja Menschen, die Einschränkungen unterschiedlichster Art haben, helfen, mit diesen Meeressäugetieren unterwegs zu sein. Ich kann das nicht einschätzen. Ne? Ich weiß nur, und wir haben auch in der Redaktion darüber geredet, wenn du ein Kind hast und eine Chance siehst, dass sich die Situation des Kindes verbessert, dann greifst du natürlich nach jedem Strohhalm und man kann nur hoffen, dass Milan steht damit geholfen
nicht.
Wird.
Ne? Ich sehe mich überhaupt nicht in der Position, das irgendwie zu bewerten.
Ja.
Wenn es dem Kind hilft, heiligt der Zweck die Mittel, wenn man sagt, ich bin da A gegen, weil ich nicht möchte, dass Delfine da reingezogen werden. Oder B sagt,
so.
ich sehe den Mehrwert dahinter nicht, dann bitte. Aber ich finde die Aktion selbst und die
auch,
Idee
dass man einfach Wege geht, dass man einfach versucht, jeden Weg zu gehen, um Milan zu helfen. Ich finde, das ist eine tolle Aktion.
Genau.
Wir machen auch bei Radio Duisburg im Programm noch was zusammen mit den MSV-Amateuren.
Mhm.
Und ich hörte schon, ich darf jetzt natürlich nicht zu viel verraten, sonst kriege ich Ärger. Da ist eine ordentliche Summe zusammengekommen, schon jetzt.
Schön.
Das möchte ich, ist es noch nicht veröffentlicht und es steht mir auch nicht zu, irgendeine Zahl zu nennen.
Ja.
Aber ich glaube, niemand wird mir böse sein, wenn ich schon mal tease. Da hat sich mal wieder gezeigt,
wie groß die Solidarität bei uns ist.
Ey, MSV-Sachen halt einfach. MSV-Fans machen MSV-Fansachen. Ne? So. Also, guckt euch das gerne nochmal an. Im MSV-Portal findet ihr den PayPal-Link. Und wenn ihr ein bisschen was übrig habt, dann wird sich der kleine Milan auf seinem MSV-Bobby-Car, ein Bild ist da auch hinterlegt, mit Sicherheit über eine Spende freuen. Zusätzlich freuen wir uns natürlich auf deinen Bericht.
Ich werde auf jeden Fall berichten.
Du hast ja gesagt, du willst so ein bisschen, könnt uns dann nächste Woche gerne mal sagen, wie ihr das findet. Du wolltest so ein bisschen... wir haben gesehen, dass es so viele Vlogger gibt, die ins Stadion gehen und dann so schildern, was passiert. Mir wird das jetzt auch häufig bei YouTube angezeigt. Und du hast gesagt, komm, das machen wir auch mal so ein bisschen für den Podcast.
Vertonen wir halt.
Du vertonst so ein bisschen was, so ein bisschen deine Erfahrungen, was du so im Stadion erlebt hast. Und ich finde den Ansatz eigentlich sehr charmant. Ich bin mal gespannt, was du mitbringst.
Ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich zwischendurch immer wieder das Handy anmache. Zwischendurch einfach mal ein bisschen was von der Atmosphäre einfangen. Vielleicht mal zwischendurch, weiß nicht. Also wir haben ja einen Fahrer, der auf jeden Fall nüchtern bleibt. Die anderen Jungs, mal gucken, wie nüchtern die, ich fahre ja mit dem Auto. Mal gucken, wie nüchtern die noch sind, aber dass die mir zwischendurch vielleicht auch mal sagen, wie sie es so finden. Einfach so ein bisschen Surrounding einfangen. So, dass so
oh, viel, ich weiß nicht, ob da viel Sendefähiges dabei rumkommt.
Wir werden es sehen, aber es wird auf jeden Fall echt sein. Ne? Also, du weißt doch, Duisburg ist echt und so.
Da war doch was.
Also, ne?
Duisburg ist echt blau.
Duisburg ist echt blau, blau-weiß und Duisburg holt 3 Punkte in Bielefeld.
So, schönes Schlusswort. Liebe Leute, wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao.
Ciao, ciao.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.